Hi, mein Name ist Fanny Kratzer. Ich bin die Leiterin der Kreisvolkshochschule Weimarer Land und heiße euch recht herzlich willkommen zu meinem Podcast Praline oder Knackwurst. Ja, worum geht's eigentlich? Also ich freue mich auf nette Gespräche mit Menschen aus der Region hier und hoffe, dass wir viele neue Dinge entdecken, vielleicht auch was lernen werden. Und am Ende steht die nicht ganz ernst gemeinte Frage, Praline oder Knackwurst?
Praline oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir unsere Gesundheitsministerin Heike Werner zu Gast. Hallo.
Hallo, freue mich hier zu sein und bin schon ganz gespannt.
Ja, Frau Werner, ich habe geschaut, Ihr letzter Besuch bei uns an der Kreisvolkshochschule war fast genau vor einem Jahr, am 13.02.2023.
Tatsächlich, fast
ja, genau. Von daher sehen wir uns heute wieder und ich freue mich sehr. Sie sind seit 2014 Ministerin und Ihr Ministerium hat schon ziemlich viele Ressourcen, also viele Bereiche. Sie sind Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen, Familie und auch für den Tierschutz. Ne?
Das genau, das sage ich immer.
Genau. Sie sind dann, habe ich jetzt festgestellt, 10 Jahre Ministerin. Wie fühlt sich das an?
Ach, manchmal noch wie am ersten Tag, weil die Themen natürlich auch immer wieder neu sind. Manchmal denke ich auch, wenn ich so lange kümmert man sich jetzt schon darum und es ist trotzdem noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Genau, aber es ist eigentlich immer wieder herausfordernd, es ist spannend, manchmal etwas anstrengender, manchmal hat man ganz schöne Termine und Erfolge. Also, aber es macht immer noch Spaß.
Welche Themen bearbeiten Sie denn in Ihrem Ministerium? Es ist ja wirklich riesig. Nennen Sie vielleicht mal so ein paar größere Themen oder auch kleinere.
Das ist eine spannende Frage, weil ich ja immer gefragt werde, wie kann man das alles unter einen Hut bekommen? Ne? Und ich sage immer, es gibt da eigentlich so einen roten Faden. Mir geht es darum, dass Menschen teilhaben können, also am gesellschaftlichen Leben, ob kulturell, im Bereich der Bildung, bei der Arbeit, in der Gesundheit. Ich möchte, dass es keine Unterschiede gibt, also dass egal ist, woher man kommt, wie viel Einkommen man hat. Und dass eben Ausgrenzung, Diskriminierung abgebaut wird. Und das kann ich in jedem Themenfeld auch machen. Also zum Beispiel bei Arbeit geht es darum, dass wir ganz am Anfang der Legislatur ein Programm für öffentlich geförderte Beschäftigung eingeführt haben, für langzeitarbeitslose Menschen. Im Bereich Soziales war mir zum Beispiel das Thema der Inklusion von Menschen mit Behinderung, also dass Menschen mit Behinderung teilhaben können an allen Bereichen, eins, wo ich mich sehr, sehr intensiv drum gekümmert habe. Das Thema Familie, da geht es auch darum, dass man, egal wo man wohnt, gute Angebote hat für Familien und auch Beratung, wenn man das braucht. Ne? Im Bereich Gesundheitsversorgung geht es darum, dass man eben kein Gefälle hat zwischen Stadt und Land. Und der Bereich des Tierschutzes gehört am Ende auch dazu, weil es natürlich darum geht, dass wir auf unsere ganze Umwelt achten müssen. Also es geht um Mensch, es geht um Tier. Gesunde Tiere bedeuten auch, dass man zum Beispiel gesunde Lebensmittel hat. Und insofern hängt das alles gut miteinander zusammen, aber zeigt auch, wie vielfältig das ist.
Sie haben jetzt im Prinzip die Frage schon vorweggenommen. Meine Frage wäre eben, wie schaffen Sie es, alle Bereiche, für die Sie die Verantwortung zeichnen, abzudecken? Sie haben es jetzt erklärt, dass quasi vieles übergreifend ist und man das gut miteinander verbinden kann. Welches Ressort
und
nimmt.
Muss vor allem.
Ja, das stimmt, ja. So interdisziplinär arbeiten.
Genau.
Ja. Welches Ressort nimmt denn die größte Zeit in Anspruch?
Also im Moment ist es wirklich der Bereich Gesundheit und Pflege. Aber auch da, ne, das alles hängt mit allem zusammen. Das Thema der Fachkräfteentwicklung findet sich ja auch beispielsweise in der Arbeitsabteilung wieder. Aber Gesundheit und Pflege sind, glaube ich, gerade die wichtigsten Themen und das hängt jetzt nicht nur mit Corona zusammen, sondern das sind Themen, die von enormer Bedeutung sind. Da geht es wirklich um das, was man Daseinsfürsorge oder Vorsorge auch nennt. Da geht es um ganz existenzielle Bedürfnisse und Bedarfe, die jeder Mensch auch hat. Und leider ist eben auch das Problem, dass da viele Jahre auch aus meiner Sicht nicht genügend getan wurde und wir haben jetzt an den Konsequenzen sozusagen zu kauen, müssen das schultern und müssen eigentlich zum Teil ganz grundsätzliche Reformen vorantreiben. Und das macht gerade wirklich viel Zeit aus. Und Leute haben auch zu Recht viele Sorgen deswegen. Und das kommt natürlich bei uns im Ministerium und bei mir auch immer wieder an.
Ja, wir gehen nachher auf das Thema Pflege noch ein bisschen tiefer ein. Mhm. Jetzt komme ich mal ein bisschen zu meinem Part. Mhm. Volkshochschule, Volkshochschulleiterin. Mhm. Und ich denke natürlich auch immer gern quasi für alle Volkshochschulen in Thüringen. Welche Rollen können denn Volkshochschulen in ihrem Ressort spielen und wo sehen Sie die Ressourcen der Schulen?
Also Volkshochschulen haben ja also erstmal einen ganz wichtigen Vorteil. Sie sind etwas, wo kein Mensch Angst vor hat.
Ja. Ja.
Weil man eben, ich denke, ganz viele positive Verbindungen mit Volkshochschulen hat. Jeder kann dorthin gehen. Es geht nicht nur ums schnöde Lernen, sondern es geht also von irgendwelchen Formeln oder Ähnlichen, sondern man kann ganz vieles Schönes lernen. Man kann sozusagen sich weiterentwickeln. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass es eine niedrige Barriere hat, damit eben auch viele Menschen, auch Menschen, die vielleicht etwas bildungsferner sind oder denen das auch das Lernen auch schwerfällt, die können eben in die Volkshochschule gehen und haben dort eine andere Ansprache oder fühlen sich vielleicht auch anders angesprochen und die Hürden sind nicht so hoch. Insofern finde ich, dass zum Beispiel Volkshochschulen eben im Bereich der, also so Ungleichheiten auch abbauen können und Menschen, die vielleicht eine Schule das schwer hatten, vielleicht jetzt dann im Erwachsenenalter nochmal Möglichkeiten bieten können, etwas Neues zu lernen. Das Thema Analphabetismus ist ja auch eines, das, genau, wo die Volkshochschulen sich intensiv mit beschäftigen. Das ist das eine. Dann glaube ich, lebenslanges Lernen ist eins, das vielleicht den einen oder anderen schrecken kann, das verstehe ich auch, aber so ist es eben heutzutage. Wir werden uns immer weiterentwickeln und dann bieten Volkshochschulen auch, denke ich, gute Anknüpfungspunkte. Und ich sehe auch, weil für mich ist das Thema des Lebens Senioren und Senioren so auch nochmal ganz wichtig ist, da können eben auch gute Angebote unterbreitet werden, um am Leben dranbleiben zu können. Das Thema Medienbildung zum Beispiel ist eines, was eben auch über Volkshochschulen unter anderem mit angeboten wird. Also insofern haben Volkshochschulen wirklich eine tolle Rolle eigentlich in der Gesellschaft und deswegen eben auch eine hohe Bedeutung.
Was denken Sie, wie könnten Volkshochschulen Ihr Ressort, Ihr Ministerium vielleicht noch besser unterstützen?
Ach, ich glaube, dass so wie das Volkshochschulen gerade machen, ist, ich habe das, glaube ich, jetzt auch schon mal beschrieben, das ist eigentlich das Wichtigste, die Barrieren niedrig halten. Mhm. Das weiß ich, dass das herausfordernd ist, das muss man immer wieder neu beginnen, ne? Stadt, Land, wie kann man so vielleicht Barrieren, die es in Köpfen gibt, auch abbauen. Barrierefreiheit auch ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Also insofern glaube ich, dass Volkshochschulen da ein gutes Gespür dafür haben, was Menschen brauchen, damit sie eben diese Angebote auch wahrnehmen können. Und da sehe ich eigentlich jetzt die größten Verbindungen auch. Also dieses nah dran zu sein an den Menschen und da auch ein wichtiger Multiplikator auch zu sein.
Mhm. Die Volkshochschulen arbeiten ja in verschiedenen Fachbereichen. Sie haben jetzt schon einen genannt, zum Beispiel die Alphabetisierung, wo wir also Menschen ermöglichen, die Schwierigkeiten haben mit Lesen, Schreiben, Rechnen vor allem auch, zu uns zu kommen und relativ anonym auch zu lernen. Das ist eben auch so, was Sie sagen, ne? Also wenig Hürden. Aber wir haben auch noch andere Bereiche. Zum Beispiel an unserer Schule ist der Integrationsbereich sehr, sehr breit aufgestellt. Aber auch die Gesundheitsbildung ist in vielen Volkshochschulen einer der größten Bereiche. Und hier können Volkshochschulen meiner Meinung nach also viel Prävention leisten. Und das geht von Kursen der Gesundheitsbildung über Vorträge, über Engagement ganz anderer Art, dass sich zum Beispiel Volkshochschulen öffnen und dem Thema mentale Gesundheit widmen. Wir hatten jetzt, ich glaube auch so ein bisschen über die Landesgesundheitskonferenz mit initiiert, Kurse, die nannten sich MHFH, Mental Health First Aid. Mhm. Da ging es also darum, Prävention zu betreiben, zu erkennen, wenn es dem Nachbarn oder der Arbeitskollegin nicht gut geht und proaktiv auf die Leute zuzugehen und zu sagen, Mensch, du, ich habe beobachtet, irgendwas stimmt doch nicht, ist doch jetzt nicht nur eine Verstimmung, wie kann ich denn dir helfen oder was ist los? Dass man im Prinzip da auch so ein Netz aufbaut, ein Präventionsnetz und so eine Art Früherkennung. Und ich finde, da können Volkshochschulen an sich eine gute Rolle spielen. wäre vielleicht auch so für Betriebe und Firmen ein gutes Präventionsmodell, dass man zum einen natürlich die Kolleginnen und Kollegen in ihrer Persönlichkeit stärkt und in der Resilienzfähigkeit, aber auch, und da wären wir wieder in dem anderen Ressort, nämlich bei beim Arbeitsministerium, dass man sagt, das hält mir dann auch die Mitarbeiter vielleicht länger als Arbeitskraft in der Firma. Und es wäre vielleicht schön, wenn Volkshochschulen da quasi öfter mitgedacht werden. Ja, wäre so ein kleiner Wunsch.
Also dann, wenn ich nochmal kurz ergänzen darf, den Gesundheitsbereich, genau, den streifen wir jetzt noch oder kommen vielleicht auch noch intensiver darauf. Aber das ist für mich, also wenn wir auf die Gesundheit oder auf den Gesundheitsbereich schauen, gibt es einen Bereich, den ich finde, der total unterversorgt ist oder viele Jahre überhaupt nicht im Blick war. Und das war der Bereich der Prävention und der Gesundheitsvorsorge und auch der Gesundheitskompetenz. Ne? Und da sehe ich auch die Volkshochschulen, na klar, hier niedrigschwellig Angebote zu machen, um zu erfahren, was bedeutet das eigentlich, gute Prävention zu leisten. Und wir wissen, es gibt unheimlich, also wenn die Leute heute ein Symptom haben, dann gucken sie zuallererst ins Internet, mache ich auch. Aber ich versuche dann natürlich auch zu schauen, wo bekomme ich die guten Informationen her. Und aus verschiedenen Gründen weiß ich auch, wo die sind. Und ich glaube, dass wir jetzt, also dass da ein großes eine große Bildungsfrage genau darin jetzt liegt, dass Menschen da kompetent gemacht werden. Wo bekomme ich die guten die guten Informationen her? Worauf kann ich mich wirklich verlassen? Und eben auch dann Angebote selber auch zu unterbreiten. Und Sie haben mir die Landesgesundheitskonferenz angesprochen. Da geht es ja genau darum, dass wir versuchen, die verschiedenen Menschen Institutionen, die in dem Bereich unterwegs sind, zusammenzufassen und eben übergreifend Angebote zu machen. Und eins ist beispielsweise dort, wo die Menschen arbeiten. Dort kann man eben Informationen gut auch weitergeben. Und deswegen ist zum Beispiel eben, also betriebliches Gesundheitsmanagement und so weiter spielt ja eine große Rolle. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man da Volkshochschulen auch noch viel intensiver mit einbezieht. Was wir schon mal machen, sind zum Beispiel die Ausbildung von Pflegelotsen. Das machen wir gemeinsam mit der Ehrenamtsstiftung, wo es darum geht, Menschen in den Unternehmen so zu auszubilden, dass die für, wenn praktisch bei einem Kollegen, einer Kollegin plötzlich ein Angehöriger ist, wo eine Pflegebedürftigkeit entsteht, der sagen kann, hey Mensch, jetzt mach dir keine Sorgen, ist eine Herausforderung, aber es gibt Menschen und Institutionen, die dir helfen können und dann den Weg sozusagen zu bereiten.
Genau. Also Gesundheitskompetenz ist ein großes Wort, was Sie jetzt auch beschrieben haben und angesprochen haben. Und tatsächlich gibt es ja auch Studien, die eben zeigen, dass viele Menschen eine unzureichende Gesundheitskompetenz haben. Und für mich ist das vollkommen logisch, weil das auch so ein Wandel ist. Denn früher war der Arzt der Gott in Weiß. Und das ändert sich jetzt. Dieses Denken, diese Einstellung, diese Haltung von beiden Seiten. Ja. Also das soll jetzt auch gar nicht wertend gemeint sein. Das war eben so ein tradiertes Bild, was sich eben teilweise heute noch hält. Und ich verstehe, dass Patienten und Patientinnen verunsichert sind. Wenn jetzt der Arzt sagt, so Frau sowieso, wir haben jetzt bei Ihnen das und das festgestellt und das sind Ihre Behandlungsmöglichkeiten. Welche davon möchten Sie? Und dass dann die Leute verunsichert sind und nicht wissen und dann sagen die, ja, das ist doch der Arzt, der muss mir doch sagen, was gut für mich ist. Ne? Also da, denke ich, liegt noch ein großer Weg vor uns, dass wir die Leute mehr befähigen, ihre Entscheidung zu treffen mit einem guten Wissen und einem guten Hintergrund. Und Sie haben schon gesagt, zu unterscheiden, was ist jetzt seriös, was ist also zum Beispiel eine seriöse Webseite und was sind jetzt seriöse Informationen und was nicht. Ne? Das ist ein Punkt, den Volkshochschulen auch aufgenommen haben und wo wir daran arbeiten und wo noch ein großer, großer Weg vor uns liegt, meiner Meinung nach. Also unsere Einrichtung, Sie wissen es ja, wir sind ja im WeCare-Projekt und haben im Prinzip uns auch da jetzt fokussiert auf diese digitalen Gesundheitsanwendungen. Und da geht es eben auch darum, Sicherheit zu erlangen. Wie suche ich im Internet nach zuverlässigen Informationen? Ja. Ne? Ich möchte noch mal kurz auf die Gesundheitsversorgung auf dem Land kommen. Wie steht es darum und was sind die Herausforderungen in den nächsten Jahren?
Weiß ich gerade, wo ich anfangen soll.
Ja, jetzt bräuchte meine Kamera.
Naja, dann fange ich mal ich grenze es erstmal ein auf den Bereich vielleicht der ambulanten Versorgung und der stationären Versorgung. Ich glaube, das größte Problem besteht darin, dass wir eine enorme Veränderung haben, was das Thema Fachkräfte angeht. Also immer für Thüringen nur mit ganz wenigen Zahlen um mich zu hauen. Aber wir werden in den nächsten 10 Jahren wird nochmal 20% des Erwerbspersonenpotenzials zurückgehen. Also 20% weniger, die für Erwerbsarbeit in Thüringen zur Verfügung stehen. Und diese 20% weniger Menschen im Erwerbsleben, das wirkt sich auf alle Bereiche aus. Ne? Handwerk, Service, Industrie und so weiter, aber natürlich auch auf den Gesundheits- und Pflegebereich. Und das heißt, es wird so sein, dass sich die Dinge verändern. Und jetzt ist aber die Frage, wie macht man das so, dass man eben nicht sozusagen ein Stadt-Land-Gefälle hat oder dass eben in sozialen Schwerpunkten da weniger medizinische Versorgung zur Verfügung steht. Damit beschäftigen wir uns jetzt, das ist wichtig. Und da geht es darum, zum Beispiel Menschen zu gewinnen, auch in ländliche Räume zu gehen, um dort sich niederzulassen. Da gibt es zum Beispiel vom Land Thüringen etwas, das nennt sich Niederlassungsförderung. Das heißt, wenn man in einem sogenannten unterversorgten Region sich niederlässt, bekommt man auch relativ viel finanzielle Mittel für Investitionsförderung beispielsweise. Es gibt auch eine Art Ärzte-Scout. Das ist also eine wirklich total fitte Frau, die im Universitätsklinikum Absolventen oder die Medizinstudierenden berät und eben auch zeigt, wie toll eigentlich das Leben hier in Thüringen ist, auch in ländlichen Räumen. Nicht nur was Freizeitangebot angeht, sondern auch Kindergarten, Schule und so weiter. Also das sind so Themen, um sozusagen zu gewinnen, dass man eben im ländlichen Raum sich auch niederlässt. Aber es ist auch klar, wir werden auch neue Wege finden müssen. Also das Thema bessere sektorenübergreifende Versorgung. Also das heißt, dass zum Beispiel niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, dass sie besser zusammenarbeiten, dass man nicht alles im Krankenhaus machen muss. Manches geht auch in der ambulant, aber auch Krankenhäuser werden mehr medizinische Angebote auch machen müssen, damit das eben auch gelingt. Und mehr digitale Angebote, das heißt nicht, dass der Arzt oder die Ärztin ersetzt werden kann, aber man kann über digitale Angebote also nicht jeder Arztbesuch ist notwendig. Manchmal reicht das, eine Videosprechstunde zu haben, um mal etwas abzuklären. Oder es reicht auch, wenn eine Pflege, also jemand aus der Pflege zum Beispiel einen Hausbesuch macht, um eine Wunde anzuschauen und so weiter. Also gibt es viele Ideen, passiert auch viel, aber wir sind da auch so, zum Teil merkt man es eben jetzt schon, dass es nicht einfach ist.
Ja, also meine Meinung ist eigentlich, dass dieses Stadt-Land-Gefälle schon jetzt sehr deutlich ist. Ne? Also die Infrastruktur auf dem Land, die geht immer weiter zurück. Das geht beim öffentlichen Nahverkehr los, das geht bei Geschäften los, die es eben einfach nicht mehr gibt. Und deshalb, ja, also muss man wirklich gucken, dass der ländliche Raum einfach nicht abgehängt wird und macht ja auch was mit den Leuten. Ne? Also klar, vom Gefühl her. Und das äußert sich ja dann sicherlich auch in politischen Stimmungen. Das ist dann einfach so. Ne?
Naja, klar. Also man kommt heute, wenn man in einem Gespräch ist, an politischen Stimmungen oder gesellschaftlichen gar nicht mehr vorbei. Mhm. Und natürlich, es sind Konflikte auch über Jahre, haben sich aufgebaut. Und das Thema der mangelnden Mobilität ist eines, das wirklich, also eines der Hauptprobleme ist, dass wir haben ja so ein Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen. Da geht es zum Beispiel um Mobilitätsangebote, auch Bürgerinnen, Bürgerbus und so weiter, um da sozusagen Wege auch zu verkürzen. Aber ja, das sind einige Sachen aufgestaut und es ist immer so mühsam, Aufgestautes abzubauen.
Ja, ne? Ja, dauert viel länger,
genau,
das wieder abzubauen. Sie hatten es auch schon angesprochen, die digitale Gesundheitsversorgung, eben besonders auf dem Land. Wie weit ist da das Land Thüringen?
Na, Sie haben vorhin das WeCare-Projekt angesprochen. Also das, ich fange mal so an. Am Anfang, wir hatten mal angefangen, wir haben sehr viele Mittel im Haushalt eingestellt für digitale Unterstützungssysteme. Ne? Da geht es vor allem um so eine Art Videosprechstunden, aber nicht nur. Es geht auch um so einen Austausch zwischen Krankenhäusern. Es gibt zum Beispiel so ein Schlaganfall-Netzwerk, das sehr auf digitaler Basis auch beruht. Und wir sind jetzt gerade dabei, so anzuschauen, wo gibt es Fehlversorgung. Und da hat uns jetzt der Gutachter bestätigt, dass beispielsweise im Bereich der Schlaganfallversorgung wir faktisch keine Fehlsteuerung haben. Das hängt mit diesem digitalen Netzwerk auch zusammen und das wird in anderen Bereichen auch aufgebaut. Wir hatten vor vielen Jahren auch mal unterstützt, dass so diese Hausarztbesuche von Schwestern, dass mit so einem digitalen Rucksack unterstützt wird. Ja. Also die hatten so einen Rucksack, ja. Da gab es dann, ja. Konnte man eben zu Hause, wurde dann Blutdruck genommen, Blut und so weiter und das wurde an den Arzt weitergeschickt. Das ist dann, am Anfang gab es da viele Vorbehalte, ne, ob das so auch gut funktioniert, aber das hat sich also wirklich bewährt. Wenn man einmal damit zu tun hat, dann merkt man, dass einem das auch wirklich unterstützen kann. Und sowohl für die Fachkräfte war das toll, für die Ärzte war das toll, aber auch für die Patientinnen und Patienten. Also insofern gibt es da Ansätze. Mit dem WeCare-Projekt versuchen wir das eben so ein bisschen in die Breite auch zu tragen, neue Formen auch mit einzubinden. Und ich glaube, dass wir da relativ gut, also dass wir da relativ viel machen auch. Es ist eben noch nicht flächendeckend und Hand aufs Herz, an dem einen oder anderen Mal, dann liegt es auch an der Breitbandanbindung, dass es nicht immer so funktioniert, wie das vielleicht auch gern Ärztinnen und Ärzte auch leisten würden.
Auf jeden Fall. Und ich will an dieser Stelle nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das WeCare-Projekt erklären, weil mir immer mal gespiegelt wird, dass ich quasi diesen Begriff verwende und die Leute wissen gar nicht so richtig, was das ist. Also unsere Volkshochschule bringt sich dahingehend ein, dass wir versuchen, den Bürgerinnen und Bürgern Kompetenzen mitzugeben. Das heißt, wir wollen, dass sie in der Lage sind, auf dem Land wohnen zu bleiben und zum Beispiel eine telemedizinische Sprechstunde in Anspruch nehmen können oder auf digitalen Wege in einer App ihre Informationen weitergeben können an die Krankenkasse oder an einen bestimmten Arzt und um damit zum einen natürlich die Gesundheit zu verbessern oder zumindest Vorsorge zu betreiben und zum anderen natürlich auch das Leben im ländlichen Raum zu bestärken. Ja, und unsere Volkshochschule ist sozusagen der Schlüssel zur Zivilbevölkerung. Mhm. Und das ist so ein bisschen, wo wir eine Sonderstellung im Ding WeCare-Projekt haben, weil wir einfach durch die Anbindung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei uns im Haus merken, wir sind einfach schneller dran. Das zeigt sich jetzt auch. Also das Projekt ist jetzt circa seit einem Jahr am Start bei uns. Und wir merken, dass wir wirklich, dass das so ein bisschen unser Bonuspunkt ist, dass wir also direkt angeschlossen sind. Und ja, aber auch, wir merken auch, dass wir also noch einen langen Weg zu gehen haben. Und dass vor allem Hürden wie die Skepsis zu digitalen Gesundheitsanwendungen zu überwinden sind.
Genau, das ist, also da gab es auch Studien
große Vorbehalte.
Schon dazu. Genau, es gibt wirklich Vorbehalte und Ängste. Und aber das muss man, glaube ich, immer sagen, niemand will, dass der Arztbesuch ersetzt wird. Ne? Genau. Es geht einfach nur darum, dass man so manches, also man muss sich nicht immer in Wartezimmer setzen, das voller Viren ist. Es gibt bestimmte Behandlungen oder sozusagen vielleicht Zwischenschritte, wo das eben nicht nötig ist. Und es gibt auch digitale Angebote, die wirklich, also man könnte sich nicht immer vorstellen, dass im Bereich zum Beispiel Depressionen ein digitales Angebot funktioniert, aber es funktioniert. Mhm. Es ersetzt nicht den Arzt, aber es kann eben so Zwischenräume sozusagen, kann da auch nochmal Hürden abbauen und Sicherheit geben. Und das kann man natürlich in der Volkshochschule, eben weil sie viel näher dran sind an den Leuten und weil es da auch ein Vertrauen gibt, glaube ich, ein hohes, kann man das viel besser vermitteln.
Ja, aber genau, das ist der Pluspunkt. Aber wie gesagt, auch da liegen bei uns noch viele Steine im Weg und das dauert noch eine Weile.
Ja, auch nicht jeder Arzt und jede Ärztin, ne, ist davon überzeugt. Ja, also da gibt es auf allen Seiten, denke ich.
Genau, da gibt es noch viel zu tun. Ich würde noch mal auf das Thema Pflege zurückkommen. Mhm. Meine Frage an Sie, wessen Verantwortung ist das?
Haha.
Ja.
genau, das ist eine rhetorische Frage. Das ist, das Gesundheits- und das Pflegesystem in Deutschland hat wirklich den Nachteil, dass es extrem zersplittert ist. Also es gibt ganz viele verschiedene Verantwortlichkeiten, verschiedene Menschen, die hier planen, finanzieren und so weiter. Und das macht es schwer, macht es auch für Politik oft schwer. Also insofern, eigentlich ist es eine kommunale Verantwortung, aber in bestimmten Bereichen sind die Kassen zuständig, in wenigen Bereichen sind die Länder zuständig. Deswegen haben wir beispielsweise jetzt in Thüringen so eine Pflegewerkstatt ins Leben gerufen, wo wir alle die Verantwortung haben, in dem Bereich an einen Tisch geholt haben. Übrigens, da gehören auch die Angehörigen dazu, weil die enorm viel Verantwortung übernehmen im Bereich der Pflege, aber eben auch Politik, Forschung und so weiter, um sozusagen zum einen zu schauen, was können wir jetzt hier in Thüringen machen, um die Situation für Pflege zu verbessern. Da ist viel zu tun, aber wie können wir auch diesen Wust an verschiedenen Verantwortlichkeiten nochmal transparenter machen. Deswegen wollen wir zum Beispiel so einen Pflegeentwicklungsplan sozusagen schreiben, wo wir auch diese verschiedenen Verantwortlichkeiten mal darstellen und da eine Transparenz reinbekommen, damit man auch weiß, wohin kann man gehen oder muss man sich wenden, wenn es sozusagen Pflegebedürftigkeit ansteht. Aber das ist, wie gesagt, enorm schwierig. Das ist schade, da haben andere Länder, also andere skandinavische Länder beispielsweise, sind da einen anderen Weg gegangen. In Deutschland, der hat eben zuallererst auf Familie gesetzt, wenn es um Pflege geht. Man sieht, dass das an seine Grenzen gerät, sowohl strukturell als auch finanziell und auch in der Qualität. Und da muss sich auch einiges ändern.
Sie haben ja so ein bisschen die Frage vorweggenommen. Ich wäre nämlich die Frage, wie können wir Menschen mit Pflegebedarf oder eben pflegende Angehörige besser unterstützen und integrieren, anstatt sie so ein bisschen aus der Gesellschaft und aus dem aktuellen Leben zu schieben. Also mein Eindruck ist, man kommt ja relativ plötzlich in so eine Pflegesituation. Meistens ist das nicht erwartbar und man schiebt dieses Thema, weil es auch so ein unangenehmes Thema ist, weg von sich. Man will sich nicht damit befassen, dann ist es soweit. Und dann sind die Leute meistens überfordert, überfrachtet. Die haben ihren Lebensalltag, viele gehen vielleicht noch arbeiten, haben selber noch eine Familie zu versorgen und dann kommt noch ein Pflegefall dazu. Was können wir machen, um diese Leute zu unterstützen?
Also ein Beispiel habe ich vorhin genannt, diese Pflegelotsen. Und da sind Unternehmen enorm interessiert, also die sind immer ausgebucht, diese Kurse. Unternehmen sind sehr daran interessiert, dass man eben so einen Pflegelotsen ausbildet. Genau, weil, wie Sie sagen, Pflege kommt fast immer plötzlich. Leute sind erstmal überrumpelt, man hat sich nicht damit beschäftigt. Und wer kann einem jetzt erstmal entsprechend da unterstützen? Wir haben auch in unserem Landesprogramm, das ich vorhin angesprochen habe, solidarisches Zusammenleben der Generationen, jetzt in den letzten 2 Jahren den Schwerpunkt auch auf das Thema Pflege gesetzt, weil wir glauben, dass man auch so Pflegestützpunkte oder Pflegenetzwerke braucht, um eben vor Ort sozusagen schnellen Ansprechpartner zu haben, an den man sich wenden kann und der einen sozusagen in diesem Dschungel an Dingen, die beachtet werden muss, da auch so ein bisschen den Weg weist und auch dabei unterstützt. Das ist mehr und weniger gut angenommen worden, muss man sagen. Also diese Pflegestützpunkte sind, glaube ich, jetzt 3 oder 4 zusätzlich entstanden, aber sollen auch weitere entstehen. Also wir geben sozusagen Geld, also die Kommune muss ja Geld dafür geben und über das LSZ geben wir eben den Kommunen das Geld, um das nutzen zu können. Es sind Pflegenetzwerke entstanden, die, denke ich, auch nochmal enorm wichtig sind, weil natürlich Pflege sich ganz weit gefächert ist. Ja. Und ich weiß, dass es hier so ein tolles Angebot gibt, wo es um Kultur geht.
Ja, genau.
Also Menschen an Kultur teilhaben zu lassen, damit man eben nicht sozusagen auf die eigenen 4 Wände nur konzentriert sind. Wir wissen auch das Thema Gewalt. Ne? Mhm. Also das ist immer eine schwierige Situation, wenn man über lange Zeit in der Pflege ist und nicht die nötige Unterstützung oder Freiräume auch hat. Es gibt an sich eine Menge Angebote, Menschen wissen nicht davon und über solche Unterstützungssysteme müssen die Angebote auch ankommen.
Ja, ist richtig. Auch da liegt noch ein langer Weg vor uns, aber wir packen es an. Das ist eigentlich wichtig, dass man also überhaupt erstmal anfängt, einen Weg zu gehen. Und genau, Sie haben gesagt, bei uns beispielsweise, wir haben jetzt das Pflegenetzwerk bei uns etabliert. Das war auch ein ungewöhnlicher Schritt, das an der Volkshochschule anzusiedeln. Wir sind jetzt im 3. Jahr damit. Und ich kann eigentlich nur sagen, für uns ist es gut. Wir merken, dass wir gut wahrgenommen werden, dass das Pflegenetzwerk gut wahrgenommen wird und durch diese Schnittstelle zu den anderen Fachbereichen und Programmen und Teilnehmern, die wir hier haben, können wir da viel erreichen. Also, aber wir bleiben dran und der Weg ist noch lang, ne?
Ja, das, wie gesagt, das ist eben auch ein strukturelles Problem, weil das eben hier so sehr auf, also in Deutschland eben so sehr auf Familie konzentriert ist, die Pflege. Die sind die Ersten, die verantwortlich sind. Und so ist auch die Pflegeversicherung beispielsweise ausgestaltet, dass sie eben nur dann sozusagen, wenn nichts mehr anderes geht, in Kraft oder genutzt werden kann. Ja. Und in anderen Ländern ist es eben anders. Da ist es eben eine gesellschaftliche Aufgabe, eine staatliche Aufgabe und wird dann auch ein anderer Fokus zum Beispiel auf Prävention gesetzt, was wir hier in Deutschland noch viel zu wenig machen. Mhm. Das ist mir auch ein wichtiges Thema. Weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber eins, was mir so wichtig ist, ist ja das Agathe-Projekt, wo man kann es unterschiedlich lösen, aber das haben wir unter anderem eben mit ins Leben gerufen, um Menschen frühzeitig zu erreichen, im besten Falle bevor Pflegebedürftigkeit sozusagen entsteht, weil ich glaube, dass wenn Menschen sozial eingebunden sind, wenn sie Menschen treffen, wenn sie rausgehen, wenn sie so Kontakte haben, kann man eben auf Pflegebedürftigkeit hinauszögern. Und dieses Thema der Prävention, das finde ich, wenn man da mehr investieren würde, dann würde man nicht nur viel Leid ersparen, sondern sogar finanzielle Kosten sozusagen minimieren. Aber mir geht es vor allem darum, dass man da auch viel Leid sozusagen reduzieren könnte. Und
okay.
Da braucht es mehr.
Auf jeden Fall. Sie haben gerade schon die Zeit angesprochen. 5 Minuten haben wir noch. Ich habe jetzt noch mal so ganz andere Fragen. Mhm. Beschreiben Sie uns doch mal so einen Tag oder eine Woche als Ministerin.
Ja, also Ministerin ist man 24/7. Ne? Okay. Also selbst wenn ich nicht im Büro bin oder Termine habe, man ist natürlich immer politisch interessiert. Man wird auch angesprochen und insofern, das ist das eine. Ansonsten, ich beginne zum Beispiel guck zuerst im Pressespiegel, dann haben wir eine Morgenlage, das heißt mit meinem Leitungsbereich diskutieren wir, was so sich vielleicht ergeben könnte aus der Presselage, was für ein Tag ansteht, was jetzt neu hinzugekommen ist. Und dann gibt es ganz verschiedene Termine. Es kommt darauf an, wenn zum Beispiel Landtagswoche ist, dann habe ich Arbeitskreis, Ausschuss, Landtagssitzung, also viel Sitzen, Sitzen, Sitzen. Und natürlich muss es immer alles auch vor- und nachbereitet werden. An den Themenfeldern merkt man, dass das nicht wenig an der Stelle auch ist. Ich bin natürlich auch viel unterwegs im Land, weil zum Beispiel momentan fahre ich viel in Krankenhäuser, mache dort auch zusätzlich so eine Mitarbeitersprechstunde, um einfach zu erzählen, was momentan gesundheitspolitisch auf Landes- und Bundesebene läuft, um so ein bisschen da eine Transparenz hinzubekommen, dass die Leute Fragen stellen können auch. Genau, das ist das eine. Und dann natürlich kommen auch viele E-Mails, Post und so weiter an, die bearbeitet werden muss. Und ich schaue schon, dass ich jedes auch lesen kann. Und dann muss man vieles natürlich auch vorbereiten und nachbereiten. Vielfältig.
Hm. Was war denn das absolute Highlight in Ihrer Laufbahn als Ministerin?
Ach, heje. Doch, es gibt also eins ganz aus dem Anfang. Was mir jetzt gerade einfällt, als wir mit der öffentlich geförderten Beschäftigung angefangen haben, da ging es ja darum, dass Menschen, die langzeitarbeitslos sind, nicht nur Ein-Euro-Jobs machen, sondern dass sie sozialversicherungspflichtig finanziert werden und sinnvolle Arbeit machen. Und ich weiß noch, wie in einer Sitzung da meine Frau aufgestanden ist und gesagt hat, von dem ersten Geld, das sie bekommen hat, ist sie zum Friseur gegangen. Das hat sie sich vorher einfach nicht geleistet und auch nicht getraut. Und da habe ich so gedacht, ja genau, wenn Menschen können auch wieder rauskommen aus so einer schwierigen Situation. Ne? Und ein anderer hat erzählt, dass er sich Turnschuhe gekauft hat, um Sport zu machen. Und wenn ich jetzt noch dran denke, kriege ich Gänsehaut.
Ja. Schön. Sie haben jetzt gerade gesagt, Ihr Job ist 24/7 und Sie sitzen viel. Jetzt wäre meine Frage, wie erholen Sie sich?
Ach ja, es ist nicht einfach. Ja, ich lese relativ viel. Ist nicht immer einfach, wenn man so ein Krimi liest, dann, dass man dann den Moment findet, also auch das Buch wegzulegen, um dann wirklich zu schlafen. Ich mache Yoga, ich versuche mich gesund zu ernähren. Ich habe aber auch ein tolles Büro. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen und wir versuchen in der größten Not sozusagen auch mal uns mit Galgenhumor zu retten. Und das ist absolut hilfreich.
Und das stärkt die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit.
So ist es.
Okay. Sie haben gerade angesprochen, gesunde Ernährung. Da kommen wir jetzt auch schon zur wichtigsten Frage des Podcasts. Vor Ihnen liegt eine Prosecco, Passionsfruchtpraline.
Okay, da ist die Frucht.
Genau. Oder eine Knackwurst, die von Tüfleiwa gesponsert wurde, also hier lokal aus der Region. Für was entscheiden Sie sich?
Ja, genau. Als Gesundheitsministerin wird bestimmt erwartet, dass man sagt, wo ist die Möhre? Aber ich glaube, es kommt immer auf den Mix an und ich würde mich hier für die Knackwurst entscheiden.
Okay, dann dürfen Sie die nachher gerne mitnehmen. Frau Ministerin Werner, ich bedanke mich für das Interview. Es war total erfrischend und schön, mit Ihnen zu plaudern. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und auf bald.
Ja, herzlichen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, genau, vielleicht klappt es mal wieder. Und wir sehen uns ja auf jeden Fall.
Genau, genau. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja,
tschüss.
Sie hörten Praline oder Knackwurst mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.